Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute ist der Tag, an dem wir das verbraucht haben, was die Erde für uns produziert hat. Rohstoffe, Ressourcen, Holz, Fischgründe. Von heute an leben wir also über unsere Verhältnisse. Und dieser Tag, dieser Earth Overshoot Day, Weltüberlastungstag, der liegt erstmals schon im Juli. Heute ist ja bekanntlich erst der 29. Juli. Und gerade jetzt spüren auch viele, die das bisher von sich gewiesen haben, dass die Klimaerhitzung kaum zu stoppen ist, wenn nicht drastisch umgesteuert wird. Und dazu gehört auch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Aber wie den stoppen, schnell und effizient? Darüber wird in der deutschen Politik gestritten. Die SPD schlägt eine neue CO2-Steuer vor. Die CDU-CSU bevorzugt den Ausbau des sogenannten Emissionshandels. Was wäre besser? Darüber rede ich jetzt mit Professor Matthias Kalkuhl. Er leitet die Arbeitsgruppe Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung beim Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Billerbeck.
Trotz allem technischen Fortschritt ist der Tag, an dem wir eigentlich unser Budget an Natur verbraucht haben, immer weiter nach vorne gerückt. Heute ist er in diesem Jahr. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wir die natürlichen Ressourcen immer stärker nutzen und vor allem schneller nutzen, als sie von alleine sich regenerieren. Das betrifft das Holz der Wälder, die Fische in den Weltmeeren, aber auch die Bodenfruchtbarkeit durch die Bodenerosion und vor allem eben auch das CO2, das sich mehr und mehr in der Atmosphäre ablegt. Je früher dieser Tag im Jahr ist, desto stärker ist die Übernutzung. Und die Folgen dieser Übernutzung zeigen sich nicht immer sofort, doch sie zehren an dem Naturkapital der Menschheit und damit auch langfristig an den Lebensgrundlagen und dem Wohlstand, den besonders dann zukünftige Generationen dann zu spüren bekommen.
Wir hier in Deutschland hatten diesen Tag übrigens schon im Mai erreicht. Also wir sind noch schlimmer als der Durchschnitt der Welt. Wie lässt sich denn nun dieser enorme Ressourcenverbrauch eindämmen?
Dazu braucht es eigentlich drei Arten von Maßnahmen. Einerseits müssten wir viel sparsamer mit der Natur umgehen. Das heißt, womöglich auch unser Verhalten ändern. Wir müssten aber auch viel stärker umweltfreundliche Technologien verwenden und in diese investieren, um damit auch den Ressourcenverbrauch vom Wohlstandswachstum zu entkoppeln. Und drittens müssten wir unsere Innovationskraft viel stärker auf die Ressourceneffizienz lenken, um neue Technologien zu schaffen, die eben noch sparsamer mit den Ressourcen, mit den Energien umgehen können. Und dadurch, dass Regierungen natürlich einerseits nur sehr begrenzt dies selber beeinflussen können, braucht es Anreize. Und der CO2-Preis ist im Klimabereich genauso ein Anreizinstrument, weil es Emissionen verteuert und die Nutzung fossiler Energien teurer macht.
Nun sprechen wir immer so locker vom Emissionshandel. Der macht mittlerweile einen immer größeren Anteil am Ressourcenverbrauch aus. Mittlerweile 60%, hat eine NGO errechnet. Beschreiben Sie uns doch mal bitte, wie funktioniert dieser Emissionshandel?
Ja, also diesen CO2-Preis kann man durch eine Steuer oder durch einen Emissionshandel schaffen. Der Emissionshandel funktioniert so, dass zunächst einmal eine Obergrenze an erlaubten Emissionen für jedes Jahr festgelegt werden muss. Das macht eine Regierung oder im Fall der Europäischen Union der Europäische Rat zusammen mit den Regierungen und die Europäische Kommission. Und diese Obergrenze an Emissionen sinkt jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz. Damit wird sichergestellt, dass eben die Branchen und Unternehmen und Anlagen, die vom Emissionshandel abgedeckt sind, weniger emittieren. Ja, zweitens muss gesagt werden, welche Anlagen dort teilnehmen müssen an dem Emissionshandel. Und das ist dann so, dass jede Anlage, jeder Betreiber für eine Tonne CO2, die er ausstößt, einen Berechtigungsschein vorweisen muss. Und diese Berechtigungen sind handelbar, da entsteht ein Preis. Unternehmen, die sehr sparsam mit fossiler Energie umgehen und wenig Emissionen haben, können dann überschüssige Berechtigungen verkaufen oder müssen weniger zukaufen. Und dadurch ist ein hoher Anreiz gegeben, ressourceneffizient zu wirtschaften und auch neue Technologien zu verwenden.
Soweit die Theorie. Funktioniert das denn nun praktisch? Bringt dieser CO2-Emissionshandel genug? Also sind zum Beispiel alle Branchen da auch eingeschlossen?
Nein, bisher sind nicht alle Branchen eingeschlossen. Vor allem im europäischen Emissionshandel sind die Stromunternehmen und die Industrie dort abgedeckt. Das hat mit der Anlagengröße zu tun. Der Verkehrsbereich und der Wärmebereich sind noch nicht dort integriert. Aber man muss sagen, der europäische Emissionshandel, gerade im Industrie- und Strombereich, hat geliefert. Er hat die Emissionen seit 2005 um nahezu 30% gesenkt, während wir in Deutschland im Verkehr- und Wärmebereich kaum Fortschritte gesehen haben. Also prinzipiell ist es möglich, dadurch Emissionen zu senken und gleichzeitig vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln.
Nun kennen Sie ja die Witze vom Sender Jerewan. Im Prinzip ja, aber wird denn das System ausreichend kontrolliert?
Ja, schon. Wir hatten in der Vergangenheit im europäischen Emissionshandel das Problem, dass durch die Wirtschaftskrise es einen Rückgang an der Nachfrage an fossiler Energie gab und dadurch auch die Preise sehr stark gesunken sind. Es gab eine enorme Unsicherheit darüber, wie das mit dem Emissionshandel weitergeht. Und das hat zu Investitionszurückhaltung geführt. Durch den Emissionshandel kann man zwar die Menge begrenzen an Emissionen, aber die Preise, die sich einstellen, sind enorm unsicher. Und das schafft Unsicherheit, Planungsunsicherheit auch für Unternehmen. Und eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist, einen Mindestpreis einzuführen. Das hat beispielsweise das kalifornische Emissionshandelssystem, das erst später geschaffen wurde und eben aus diesem Fehler gelernt hat. Dort gibt es einen Mindestpreis, der über die Zeit steigt und damit Planungssicherheit schafft und auch frühzeitig Anreize gibt, in energiesparende und emissionsarme Technologien zu investieren.
Nun hatte ich ja gesagt, es gibt zwei Vorschläge. Einmal diesen Emissionshandel. Die SPD indes, die bevorzugt einen anderen, nämlich den Weg einer CO2-Steuer, bei der man erst für die Emission bezahlen soll und dann später vom Staat Geld zurückbekommt. Ist das besser oder nur neue Bürokratie?
Nein, das, prinzipiell kann man die Klimaziele mit beiden Instrumenten erreichen. Die Steuer hat den Vorteil, dass sie sehr schnell und einfach umsetzbar ist. Das kann man innerhalb weniger Monate eigentlich bewerkstelligen, weil wir schon Energiesteuern haben. Und diese Energiesteuersätze müsste man auf Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas beispielsweise entsprechend ihres CO2-Gehaltes anpassen. Aber das Problem mit der Steuer ist, dass man nicht genau weiß, welche Emissionsminderungen dort herauskommen am Ende. Und wir wollen ja bestimmte Ziele erreichen mit dieser Steuer. Wir haben verpflichtende europäische Ziele bis zum Jahr 2030 im Verkehrs- und Wärmebereich. Und die Steuer macht diese Zielerreichung nicht gerade einfach. Man müsste alle paar Jahre diese Steuer anpassen. Und in der Bevölkerung gibt es eine große Skepsis zu Steuererhöhungen. Die Menschen glauben nicht, dass es wirklich um die Umwelt geht, sondern oft geht es eben auch darum, neue Finanzquellen für den Bundeshaushalt zu erschließen. Und da ist das Problem, wenn wir alle paar Jahre eine Debatte haben im Bundestag, in der Öffentlichkeit über Steuererhöhungen, wird es sehr schwierig. Prinzipiell ist es möglich, die Schweiz macht es vor. Dort gibt es auch eine CO2-Abgabe, die sich alle paar Jahre anpasst, gegeben der Zielerfüllung. Wenn die Ziele nicht erfüllt werden, dann steigt eben diese Abgabe. Der Vorteil von dem Emissionshandel ist, dass er diese Preisnachjustierung in gewisser Weise den Regierungen abnimmt. Aber die Etablierung eines solchen Handelssystems ist aufwendig. Man muss eine Registrierung, ein Register schaffen, eine Infrastruktur für die Auktionen und den Handel bereitstellen, Finanzmarktregulierung schaffen. All das braucht wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre, bis das wirklich funktionieren kann. Aber prinzipiell geht es mit beiden Instrumenten, wenn der politische Wille da ist.
Matthias Kalkuhl war das, Leiter der Arbeitsgruppe Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung beim Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Ich danke Ihnen, Herr Kalkuhl.
Gern geschehen, Frau von Millerbeck.